This is the fourth and final session in this four-part series of teaching on Romans chapters 9, 10 and 11. At the end of the third session,
dies ist die vierte und letzte Lehreinheit in unserer Serie über Römer 9 bis 11. Am Ende der dritten Lehreinheit waren wir irgendwo am Anfang von Kapitel 11 angekommen. Paulus hatte darauf hingewiesen, dass es unter dem jüdischen Volk einen Überrest an Gläubigen nach der Wahl der Gnade gibt. Es hat immer einen Überrest gegeben. Vom ersten Jahrhundert bis heute hat es nie eine Zeit gegeben, in der es keine Juden gegeben hätte, die an Jesus als ihren Messias glaubten. Manchmal war es nur ein kleiner Überrest, doch in unserer Zeit wächst er rasch und schon bald wird es nicht mehr nur ein Überrest sein. Ich möchte zunächst ein wenig über das Wort Gnade sprechen. Ich predigte einmal in einer Gemeinde, die das Wort Gnade im Namen trug. Ich war mir dessen nicht bewusst, als ich in meiner Predigt sagte, ganz allgemein kann man sagen, dass die Menschen, die am meisten über Gnade reden, am wenigsten darüber wissen. Natürlich musste ich mich nachher dafür entschuldigen. Aber das stimmt wirklich sehr oft. Christen, die wir gelegentlich als Fundamentalisten oder Evangelikale oder Pfingstler bezeichnen, reden so viel über Gnade und wissen manchmal nur sehr wenig darüber. Sie sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz. Doch dafür stehen sie unter ihrem eigenen kleinen Gesetz. Jede Gruppierung hat ihre eigenen Regeln, die man halten muss, um das zu sein, was man sein möchte, ohne hier auf Details einzugehen. Doch das hat nichts mit Gnade zu tun. In diesem 11. Kapitel sagt Paulus in Vers 6 über diesen Überrest, der aus Gnade vorhanden ist: Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Das ist ausgesprochen wichtig. Wenn du es dir verdienen kannst, ist es keine Gnade. Wenn du es dir verdient hast, ist es keine Gnade. Gnade kann man sich nicht verdienen, und man hat sie auch nicht verdient. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, sie zu bekommen. Wie? Durch Glauben. Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Es ist nicht aus euch. Ihr könnt euch nicht einmal darüber rühmen, dass ihr Glauben habt, denn Gott gab euch den Glauben, mit dem ihr seine Gnade annehmen könnt. Gnade beginnt also dort, wo die menschliche Fähigkeit aufhört. Gott führt uns ständig über das Niveau unserer eigenen Fähigkeiten hinaus, damit wir in seiner Gnade leben. Wenn ich hier und jetzt im Voraus ganz genau wüsste, wie ich meine Predigt zu halten habe, bräuchte ich Gottes Gnade nicht mehr. Aber ich weiß es nicht, und deshalb bin ich von der Gnade Gottes abhängig. Für die Menschen ist es mit das Schwerste, von Gott abhängig zu sein, denn der Sündenfall im Paradies geht im Grunde auf den Wunsch zurück, von Gott unabhängig zu sein. Und jeder Nachkomme Adams wird mit diesem Wunsch in seinem Innersten geboren. Das Schwierigste, was es zu überwinden gilt, der größte Brocken, mit dem sich Gott in unserem Innersten beschäftigen muss, besteht darin, uns an den Punkt zu bringen, an dem wir bereit sind, von Gott und von seiner Gnade abhängig zu sein. Ruth war vor kurzem in einem katholischen Krankenhaus. Nach der Operation fühlte sie sich noch etwas schwach. Sie wollte in der Bibel lesen, schaffte es jedoch nicht. Als die Ordensschwester, die ungefähr so alt war wie ich, wenn ihr euch das vorstellen könnt, in ihr Zimmer kam und Ruth mit der Bibel sah, bot sie ihr an, ihr daraus vorzulesen. Sie hatten eine wunderbare Gemeinschaft und am Ende erzählte die Schwester Ruth, was sie in ihren zurückliegenden Exerzitien, die von einem Trappistenmönch geleitet worden waren, gelernt hatte. Die Trappisten dürfen ja nicht sprechen, aber es ist ihnen gestattet, auch mal das Kloster zu verlassen und dann anderen mitzuteilen, was sie dadurch lernen, dass sie im Kloster nicht sprechen. Die Schwester gab Ruth drei Fragen weiter, die sie und mich seither beschäftigen. Sie gehen den Dingen wirklich auf den Grund. Sie beschäftigen sich mit diesem Wunsch, unabhängig zu sein. Die drei Fragen lauten: Bist du bereit, nicht alles in der Hand zu haben? Bist du bereit, nicht hochgeachtet zu werden? Bist du bereit, keine Sicherheiten haben zu wollen? Die dritte Frage, ich sag's euch, die ist wirklich nicht leicht. Ich denke, ich bin so weit, dass ich bereit bin, nicht alles in der Hand zu haben, nicht hochgeachtet zu werden und keine Sicherheiten haben zu wollen. Doch das ist der Kern dessen, dass man abhängig ist. Du hast nichts mehr in der Hand, deine Sicherheit hängt nicht von dir selbst ab. Du musst dich jeden Augenblick deines Lebens auf die Gnade Gottes verlassen. Das ist Gnade, das ist übernatürlich. Gnade wirkt nicht auf der natürlichen Ebene. Wenn du etwas ganz natürlich tun kannst, aufgrund deiner eigenen natürlichen Fähigkeiten, dann brauchst du auch keine Gnade dafür. Deshalb frage ich dich jetzt, bist du bereit, Gottes Gnade zu seinen Bedingungen zu akzeptieren? Bist du bereit, die Ebene dessen, was du selbst schaffst, was du bewältigen kannst, worin du dich auskennst, diese Ebene zu verlassen? Euch wird aufgefallen sein, dass alle Menschen, die in der Bibel wirklich von Gott berufen wurden, noch im selben Augenblick sagten, ich kann das nicht. Mose, Jeremia, wer auch immer, wenn ihr jemandem begegnet, der sagt, ich wurde von Gott berufen und ich wusste auch, dass ich das konnte, der wurde nicht von Gott berufen. Denn Gott beruft nur Menschen, die nicht wissen, wie man das macht und die wissen, dass sie es nicht wissen. So bringt er sie dazu, sich ständig von seiner Gnade abhängig zu machen. Im Leib Christi geschieht ganz allgemein gesprochen Folgendes. Es entstehen neue Bewegungen, die ganz und gar von der Gnade Gottes abhängig sind, doch dann werden sie so clever und so effizient, dass sie es auch ohne die Gnade Gottes schaffen. Und wenn du es ohne die Gnade Gottes schaffst, dann wirst du es auch ohne seine Gnade tun. Er zwingt seine Gnade ja niemandem auf. Entweder empfängst du sie umsonst im Glauben oder gar nicht. In Hebräer 4,16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Hilfe in der Zeit der Not. Vergiss das nicht, wenn du Gott in deiner Not suchst, trittst du vor einen Thron, den Thron dessen, der das Universum regiert. Vergiss das nicht, aber es ist ein Thron der Gnade, ein Thron, an dem dir die Gnade Gottes zur Verfügung steht. Und der Autor sagt, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, damit wir zweierlei bekommen, Barmherzigkeit und Gnade zur Hilfe in der Zeit der Not. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der kommt, um Barmherzigkeit und Gnade zu empfangen, diese auch empfängt. Menschen empfangen nur deshalb keine Barmherzigkeit und Gnade, weil sie nicht kommen, denn Gott stellt sie jedem von uns zur Verfügung. Zunächst brauchen wir Barmherzigkeit, damit all unsere Fehler und Übertretungen bedeckt werden. Dann brauchen wir Gnade, die uns in die Lage versetzt, im Willen Gottes zu wandeln, und zwar jenseits dessen, wozu wir aus eigener Kraft fähig wären. Gott zwingt uns nie, etwas zu tun, aber er weiß, was wir tun werden, da er uns durch und durch kennt. Lesen wir kurz 1. Mose 18,19, wo Gott über Abraham sagt, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Gott hat Abraham nie zu etwas gezwungen, aber er hat ihn erwählt, weil er wusste, dass er sich darauf verlassen konnte, dass dieser tun würde, wozu er ihn berief. Ich habe ihn erkannt, dass er es tun wird. Was hat er von Abraham verlangt? Dass er seine Kinder und sein Haus in den Wegen des Herrn unterweise, damit Gott an Abraham die Verheißung verwirklichen könnte, die er über ihn ausgesprochen hatte. Gott hat die Verheißung ohne Druck ausgesprochen. Er hat Abraham nicht gezwungen. Aber er kannte Abraham und er wusste, dass dieser die Dinge tun würde, die ihn zum Empfang der Verheißung berechtigen würden. Versteht ihr, was ich euch sagen möchte? Wenn Gott sich dir gegenüber zu etwas verpflichtet, wird er dich nie zu etwas zwingen. Aber er kennt dich. Er weiß, dass er darauf vertrauen kann, dass du genau das tust, wozu er dich berufen hat. Dass Gott den Menschen vertraut, ist wirklich etwas Erstaunliches. Wenn ich mir nur vorstelle, dass Gott mir in gewisser Weise die Fähigkeit anvertraut hat, Tausende von Arbeitern für den Herrn in aller Welt zuzurüsten. Was für eine Verantwortung! Ich bete immer wieder, dass ich darin treu sein möge. Oder wenn ich an die Jungfrau Maria denke, dieses Mädchen, kaum älter als 15, das in einem kleinen Dorf lebte. Gott schickte ihr einen Engel und sagte, du wirst die Mutter des Sohnes Gottes werden. Wenn Maria davor Angst gehabt hätte, wäre der ganze Heilsplan in diesem Punkt gescheitert. Stellt euch nur vor, was auf einer einzigen 15-Jährigen in einem obskuren Dorf, irgendwo in einem obskuren Land lastete. Was lastet auf mir? Was hat Gott mir anvertraut? Gott hat dir noch nie etwas anvertraut, von dem er nicht wusste, dass du es in seiner Gnade schaffen kannst. Er sagte über Abraham, ich kenne ihn, dass er es tun wird. Was hat Gott über jeden Einzelnen von euch gesagt? Ich kenne ihn oder sie. Er oder sie wird es tun. Die Tatsache, dass Gott etwas für mich hat, das ich tun soll, und dass er darauf vertraut, dass ich es tun werde, motiviert mich viel mehr als Regeln und Vorschriften. Ich bin eher mal versucht, Regeln zu brechen, aber ich möchte Gottes Vertrauen, das er in mich setzt, nie enttäuschen. Ich bin überwältigt von dem Vertrauen, das Gott in uns setzt, davon, dass er uns durch und durch kennt, dass er weiß, dass wir Staub und Asche sind und uns dennoch erwählt. Das alles gehört zu dieser wunderbaren Lehre über die Gnade Gottes. Gehen wir nun weiter. Vielleicht schlagen wir kurz 2. Timotheus 2,19 auf, weil die Stelle auch in eurer Studienhilfe steht, eine gute Schriftstelle. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Auf dem Grund Gottes ist also ein doppeltes Siegel. Das erste ist, der Herr kennt, die sein sind. Das zweite ist, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Das zweite ist leicht zu verstehen. Wenn du behauptest, zu Jesus Christus zu gehören, dann musst du jedes gottlose, ungerechte Verhalten ablegen. Doch das erste ist ein geheimes Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Wir nicht. Ich kenne nicht alle, die sein sind. Und du auch nicht. Aber Gott kennt sie. Diese Tatsache trägt uns, dass Gott uns kennt und er uns sein Siegel aufgedrückt hat. Nun weiter in Römer 11, Vers 7 bis 8. Paulus behandelt immer noch dieses Problem, warum Israel nicht glaubte. Wenn ihr meinen Gedanken gefolgt seid, dann wisst ihr auch, dass Paulus ständig mit dieser Frage rang, warum haben meine eigenen jüdischen Brüder und Schwestern nicht an ihren Messias geglaubt? Und er sagt nun in Vers 7, was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die, die auserwählt waren, haben es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Die, die auserwählt waren, heißt im Griechischen wörtlich die Auswahl. Jene, die Gott vorher erkannt und auserwählt hat, die haben es erlangt. Die übrigen sind verstockt worden. Und dann folgt ein Zitat aus Jesaja. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Im Anschluss daran ein Zitat aus Psalm 69, wo David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Eben weil sie Gott gegenüber ihre Herzen verhärteten. Sie lehnten die Wahrheit Gottes ab. Und das ist eine der erschreckendsten Tatsachen des geistlichen Lebens. Wenn wir die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat, hartnäckig und starrsinnig ablehnen, wird Gott uns die Fähigkeit entziehen, die Wahrheit zu verstehen. Gott wird uns dann für einen Geist öffnen, der in uns einzieht, der Geist des Irrtums und der Verblendung. Ich denke, das ist mit das schlimmste Gericht, das jenen widerfahren kann, die die offenbarte Wahrheit Gottes bewusst ablehnen. Zwei Beispiele hierfür werden in der Studienhilfe genannt. 1. Samuel 16, 14, die Geschichte von Saul, dem König Israels, der die offenbarten Ziele Gottes ablehnte und sich dagegen stellte. Es heißt über ihn in 1. Samuel 16, 14, aber der Geist des Herrn wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Könnt ihr das verarbeiten? Gott ließ es zu, dass ein böser Geist Zugang zu Saul bekam, weil dieser die Wahrheit abgelehnt hatte. Mich erschreckt das. Ich frage mich deshalb immer wieder, verhärte ich mein Herz gegenüber der Wahrheit? Ich möchte nicht, dass Gott seinen Geist von mir nimmt und mir stattdessen einen bösen Geist schickt. Satan hat keine Macht, irgendetwas zu tun, was Gott ihm nicht gestattet. Doch Gott kann Satan gestatten, uns einen bösen Geist zu schicken, wenn wir die Wahrheit hartnäckig ablehnen. Dann finden wir noch in 2. Thessalonicher 2,10 eine Warnung vor dem, was am Ende der Zeit geschehen wird und meiner Meinung nach bereits jetzt geschieht. In diesem Kapitel geht es um das Kommen des Antichrists, wie ihm der Weg gebahnt wird und was er tun wird. Vers 10 folgende. Dessen Ankunft erfolgt, mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Ist das nicht beängstigend? Wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, wird Gott gegen uns vorgehen und wir werden verblendet werden. Dann heißt es, und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass das bereits jetzt geschieht. Ich glaube, dass Gott es einem Geist der Verblendung gestattet, über verschiedene Sparten des Leibes Christi zu kommen, die die offenbarte Wahrheit Gottes vorsätzlich ablehnen, vor allem über geistliche Leiter, die für diese Irrtümer und Irrwege verantwortlich sind. Und wenn dieser Geist der Verblendung, diese Kraft des Irrwahns auf einen Menschen kommt, kann dieser die Wahrheit nicht mehr sehen. Er verliert seine Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Paulus spricht hier von seinen eigenen jüdischen Brüdern und sagt, genau das ist meinen Brüdern und Schwestern widerfahren. Sie hatten die Jahrhunderte hindurch all die Propheten, sie hatten Johannes den Täufer und schließlich hatten sie den Messias und dann noch die Apostel. Nachdem sie sie alle abgelehnt hatten, ließ Gott es zu, dass sie unter einen Geist der Blindheit und der Schlafsucht kamen, woraufhin sie nicht mehr sehen konnten. Das ist für mich nicht nur eine historische Erfahrung Israels, sondern eine erschreckende Tatsache in Bezug auf das Handeln Gottes. Und in diesem eben gelesenen Zitat aus dem Psalm Davids heißt es, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick. Der Bericht des Josephus über den Krieg der Römer gegen die Juden macht deutlich, dass es genau so kam. Als die Römer Jerusalem belagerten und einnahmen, war gerade Passahzeit, weshalb Juden aus dem ganzen Land in Jerusalem waren und dort wie in der Falle saßen. Was eigentlich ihr Tisch, also die Versorgung Gottes für sie hätte sein sollen, wurde ihnen zur Schlinge und zur Falle. Damit seht ihr, wie real das Ganze ist. Und Paulus schrieb diese Worte natürlich, bevor sich diese geschichtlichen Ereignisse zutrugen. Nun zu Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Wie sagen wir stattdessen? Wir sagen, wie kann man nur so etwas denken? Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Paulus sagt, sind sie unwiderruflich gefallen? Die Antwort lautet, wie kann man so etwas denken? Ihr Fall ist zeitweilig, nicht endgültig, aber er dauerte dennoch eine ganze Weile. Weiter im Text, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Es ist eines der erstaunlichsten Geheimnisse Gottes, dass die Ablehnung des Messias und dessen Kreuzigung den Weg bahnte, damit der ganzen nichtjüdischen Welt das Heil zuteil werden konnte. Dies wird in zwei Stellen im Matthäusevangelium deutlich. In Matthäus 10,5 folgende schickt Jesus seine ersten Apostel aus und sagt ihnen, sie sollen nur zu ihren eigenen Leuten gehen. Es heißt hier, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg, der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Bei der ersten apostolischen Aussendung im Dienst Jesu bekamen die Jünger den konkreten Auftrag, nur zu den Juden zu gehen. Denn Gott hatte verfügt, dass die Juden die Ersten sein sollten, denen das Evangelium angeboten wird. Doch nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, am Ende des Evangeliums, des Matthäus, revidierte er diese Anordnung und sagt in Matthäus 28, 18, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen, also Nicht-Juden, zu Jüngern. Israel bekam das erste Angebot. Es lehnte ab. Weil sie es ablehnten und den Messias verwarfen, wurde die Gelegenheit zum Heil auf alle anderen Nationen ausgeweitet. Sie lehnten ab und verloren das Reich, weil sie den König ablehnten. Sie wollten das Reich, sie glaubten, dass das Reich für sie da wäre, aber sie lehnten den König ab. Das ist eine Lektion für die Gemeinde. Wenn wir den König ablehnen, verlieren wir auch das Reich und das Reich wird uns entzogen. Lesen wir kurz Matthäus 21, 43, ein Stück aus dem Gleichnis vom Weingärtner. Jesus sagte zu den Juden, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Frucht ist die Qualifikation für das Reich. Wer die Frucht nicht bringt, büßt das Reich ein. Welcher Nation wurde das Reich angeboten? Nicht Amerika, nicht Großbritannien, nicht Russland, sondern der Gemeinde, einer neuen Nation, einer heiligen Nation. Doch die Gemeinde ist nur qualifiziert, die Hüterin des Reiches zu sein, solange sie die Frucht bringt. Wenn wir keine Frucht bringen, qualifizieren wir uns auch nicht mehr für das Reich, und das Reich kann uns weggenommen und dem jüdischen Volk zurückgegeben werden. In Apostelgeschichte 1, direkt nach der Auferstehung Jesu, fragten ihn seine Jünger vor der Himmelfahrt noch etwas, das ihnen offensichtlich auf dem Herzen brannte. Apostelgeschichte 1, 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Manche Leute sagen, für Israel werde das Reich nie wiederhergestellt werden. Doch ich glaube, wenn das stimmen würde, hätte Jesus auch gesagt, dass es nie wiederhergestellt werden würde. Aber er sagt, dass vorher noch etwas anderes geschehen müsse. Was? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das Reich musste auf alle Nationen ausgeweitet werden. Es muss alle Nationen erreichen. Es muss jeden Teil der Erde erreichen, bevor das Zeitalter zu Ende gehen kann. Und dann noch einer meiner Lieblingsverse, Matthäus 24, 14, wo Jesus sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Da Israel das Königreich verwirkt hatte und die Botschaft zu allen anderen Nationen geschickt worden war, kann das Zeitalter erst zu Ende gehen, nachdem alle anderen Nationen die Botschaft empfangen haben. Das meint Paulus, wenn er sagt, durch den Fall der Juden sei das Heil zu den anderen Nationen gekommen. Lesen wir noch einmal Römer 11, 11. Sind sie etwa gestrauchelt, damit sie unwiderruflich fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall ist den Nationen, also den anderen Nationen, das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Paulus betont dies. Die Art und Weise, wie die anderen Nationen das Evangelium empfangen und annehmen, soll die Juden eifersüchtig machen. Und ich muss klar und deutlich sagen, dass es uns nur äußerst schlecht gelungen ist, die Juden eifersüchtig zu machen. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen. Ich sprach darüber in der vorigen Lehreinheit. Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl. Wenn schon durch die Übertretungen der Juden all dieser Segen zu den anderen Nationen kam? Was wird erst geschehen, wenn sie wiederhergestellt werden? Diese Frage stellt sich Paulus. Seht ihr, wir leben völlig an den Absichten Gottes vorbei, wenn wir uns nicht mit seinem Plan eins machen, Israel wiederherzustellen. Denn die Fülle des Segens Gottes wird den anderen Nationen erst dann zuteil werden, wenn Israel wiederhergestellt ist. Und dann heißt es, denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Paulus möchte eine nichtjüdische Gemeinde sehen, die die Segnungen Gottes derart genießt und die Gegenwart Gottes derart demonstriert, dass die Juden sagen, wir wollen, was die haben. Und ich habe solche Situationen erlebt. Wir hatten ein Treffen in unserer Stadt in Fort Lauderdale, in unserer Ortsgemeinde, zu dem wir die jüdische Gemeinde vor Ort eingeladen hatten. Es kam ein Rabbi und etwa 100 Leute der jüdischen Gemeinde. Später hatten wir Veranstaltungen in einem großen Theater, an denen etwa 800 oder 900 jüdische Gäste teilnehmen. Ich denke dabei an eine ganz spezielle Situation. Ich war auf der Bühne und tanzte, um den Herrn zu preisen. Und der Rabbi tanzte mit mir. Versteht ihr? Als er etwas Lohnendes sah, wollte er es auch haben. Und ich dachte mir, er ist der edle Ölbaum. Es gehört eigentlich ihm. Er riecht Öl und sagt, das ist was, was wir auch haben sollten. Ich sage nicht, der Rabbi sei gläubig geworden, aber er bekam zumindest einen kleinen Vorgeschmack. Doch wie oft tut die Gemeinde etwas, womit sie die Juden eifersüchtig macht? Die Juden halten viel davon, Spaß am Leben zu haben. Ich sage oft, wenn ein Jude glücklich ist, muss er tanzen. Ein Jude kann gar nicht wirklich glücklich sein, ohne zu tanzen. Die Leute in Israel tanzen mehr als anderswo. Haltet euch deshalb nicht zurück, um den Juden zu gefallen. Gebt euch hin und lasst sie sehen, dass ihr wirklich glücklich seid, und das wird sie ansprechen. Nun weiter mit Römer 11,15, einem wirklich großartigen Vers. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Durch die Verwerfung des jüdischen Volkes hatten die Nichtjuden die Gelegenheit zur Versöhnung mit Gott. Wenn nun die Juden selbst versöhnt sein werden, was wird das anderes sein als Leben aus den Toten? Eine sehr grundlegende Aussage. Ich sage euch, was ich sehe, und ihr braucht mir nicht notwendigerweise zuzustimmen. Ich sehe eine nichtjüdische Zivilisation, die Selbstmord begeht. Ich sehe, wie die Zivilisation, in der wir uns heute befinden, Selbstmord begeht. Wir zerstören die Erde, wir zerstören uns selbst, wir bauen Waffen, mit denen man die Menschheit 250 Mal auslöschen könnte. Wie wird sich das ändern? Durch die Rückführung Israels zu seinem Messias. Ich glaube, das wird kosmische Veränderungen hervorrufen. Ich glaube, das ist die Hoffnung für die Erde. Wenn ich mich nicht irre, dann werdet ihr sehen, wie wichtig diese Botschaft ist, wie absolut notwendig es für nicht-jüdische Christen ist zu sehen, was es mit der Wiederherstellung des jüdischen Volkes auf sich hat. Denn all das geschieht zu unseren Gunsten. Wir werden erst dann bekommen, was Gott der ganzen Welt schenken möchte, wenn die Juden wieder an ihrem angestammten Platz sind und die richtige Beziehung zu ihrem Herrn haben. Ich halte es für ein Prinzip, dass jede Nation ihren angestammten Platz hat. Und nur wenn die Nationen an ihrem angestammten Platz sind, werden die Dinge auf Erden richtig laufen. Und die erste Nation, mit der Gott immer anfängt, ist Israel. Wenn Israel wieder an seinem angestammten Platz ist und die richtige Beziehung zu Gott hat, werden sich auch alle anderen Dinge auf Erden regeln.